5. Einige Tage danach ritten Virginia und ihr lockenköpfiger Kavalier über die Brookley-Wiesen. Dort setzte sie über eine Hecke, zerschliss dabei ihr Reitkleid und wollte deshalb bei der Heimkehr über die Hintertreppe nach oben gehen, damit ihr niemand begegne. Als sie am Gobelin-Zimmer vorüberlief, dessen Tür zufällig nur angelehnt war, schien ihr, sie sehe jemand drinnen, und in der Meinung, es sei Mrs. Otis' Kammermädchen, das zuweilen seine Näharbeit dorthin mitnahm, ging sie hinein, um sich das Kleid ausbessern zu lassen. Doch zu ihrer unermesslichen Überraschung war es das Gespenst von Canterville selber. Es saß am Fenster und schaute zu, wie das welke Gold der gilbenden Bäume durch die Luft flog und die roten Blätter in tollem Wirbel die lange Allee hinuntertanzten. Sein Kopf ruhte in die Hand geschmiegt und seine ganze Haltung drückte tiefste Niedergeschlagenheit aus. Und wie die kleine Virginia das Gespenst so gottverlassen und so greisenhaft hinfällig sah, erfüllte sie Mitleid. Sie widerstand ihrer ersten Regung, davonzulaufen und sich in ihr Zimmer einzuschließen, und wollte versuchen, ob sie es trösten könne. So leicht war ihr Schritt und des Gespenstes Schwermut so tief, dass es ihrer Anwesenheit erst gewahr wurde, als sie zu ihm sprach. »Sie tun mir herzlich leid«, sagte sie, »aber morgen gehen meine Brüder nach Eton zurück, und wenn sie sich gesittet benehmen, wird sie dann niemand mehr ärgern.«
»Zu verlangen, dass ich mich gesittet benehmen soll, ist absurd«, erwiderte das Gespenst und blickte erstaunt auf zu dem hübschen Mädchen, das gewagt hatte, es anzureden. »Völlig absurd. Ich muss mit meinen Ketten rasseln und durch Schlüssellöcher stöhnen und nachts umgehen, wenn Sie das etwa meinen. Es ist mein einziger Lebenszweck.«
»Es ist ganz und gar keiner. Und Sie wissen selbst, dass Sie es zu Ihrer Zeit zu arg getrieben haben. Mrs. Umney hat uns alles erzählt, als wir kaum angekommen waren. Sie haben Ihre Frau umgebracht.«
»Na ja, das gebe ich ja ganz gerne zu«, sagte das Gespenst störrisch. »Aber das war eine reine Familienangelegenheit und ging niemanden weiter was an.«
»Morden ist stets eine große Sünde«, sagte Virginia, die mitunter eine entzückende puritanische Feierlichkeit an sich hatte, ein spätes Erbteil von irgendeinem alten Neuengländer Vorfahren.
»Oh, wie hasse ich die billige Strenge abstrakter Moral! Meine Frau war sehr reizlos. Außerdem stärkte sie mir die Halskrausen nie ordentlich und kochte jammervoll. Da hatte ich mal im Holywald einen jungen Hirsch geschossen, einen kapitalen Burschen. Und wissen Sie, wie sie den auf den Tisch gebracht hat? Naja, reden wir nicht davon. Es ist ja nun alles einerlei und vorüber. Aber ich dächte, es war nicht gerade sehr nett von ihren Brüdern, dass sie mich haben hungers sterben lassen und wenn ich 10-mal meiner Frau den Garaus gemacht habe.«
»Hungers sterben lassen? Oh, Mr. Gespenst! Ich wollte sagen, Sir Simon, möchten Sie etwas zu essen? Ich habe ein Butterbrot in der Tasche. Wollen Sie es haben?«
»Nein, danke. Ich esse jetzt niemals mehr. Aber trotzdem ist es sehr liebenswürdig von Ihnen. Sie gefallen mir überhaupt viel besser als die anderen aus Ihrer grässlichen, rüden, vulgären Räuberfamilie.«
»Still«, rief Virginia und stampfte mit dem Fuße auf. »Nur Sie sind das. Sie sind rüde und grässlich und vulgär. Und was die Räuberei angeht, Sie wissen ganz genau, wer mir immer die Farben aus meinem Malkasten gestohlen hat. Das waren Sie, weil Sie diesen lächerlichen Blutfleck in der Bibliothek damit nachmalen wollten. Zuerst nahmen Sie alle meine Sorten rot und sogar mein Zinnoberrot. Und ich konnte keine Sonnenuntergänge mehr malen. Dann holten sie sich Smaragdgrün und Chromgelb. Und zum Schluss hatte ich bloß Indigo und Zinkweiß übrig. Und da konnte ich nur noch Mondscheinlandschaften machen. Und die sehen immer so langweilig aus und sind dabei gar nicht mal so leicht.
Ich habe sie niemals verraten, obwohl ich furchtbar ärgerlich war. Und albern finde ich sie im höchsten Grade, diese ganze Geschichte. Denn wer hat je etwas von smaragdgrünem Blut gehört?
Gott, sagte der Geist ganz kleinlaut, was sollte ich schon tun? Heutzutage ist es äußerst schwierig, richtiges Blut zu bekommen. Und als ihr Bruder mit seinem prima Fleck weg losging, sah ich wirklich keinen Grund, warum ich mich nicht an ihren Malkasten halten sollte. Und das mit den Farben ist immer Geschmackssache. Wir Cantervilles haben zum Beispiel blaues Blut, das allerblaueste in England. Aber ich weiß, ihr Amerikaner interessiert euch nicht für solche Fragen.
Sie wissen gar nichts. Und ich kann Ihnen nur raten, auszuwandern und sich eines Bessern belehren zu lassen. Mein Vater wird Ihnen mit Vergnügen die Überfahrt bezahlen. Und wenn die Zollgebühren für Geistiges aller Art auch sehr hoch sind, so werden Sie doch keine Schwierigkeiten bei der Einreise haben. Denn die Zollbeamten gehören alle zur Demokratischen Partei. Und sind Sie erstmal in New York, dann garantiere ich Ihnen einen Riesenerfolg. Ich kenne massenhaft Leute, die $100.000 für einen Großvater gäben und noch viel, viel mehr, wenn sie ein Familiengespenst kriegten.
Ich glaube nicht, dass es mir in Amerika gefallen würde.
Wohl, weil wir keine Altertümer und keine Sehenswürdigkeiten haben, sagte Virginia schnippisch.
Keine Altertümer? Keine Sehenswürdigkeiten? Erwiderte das Gespenst. Sie haben doch Ihre Kriegsschiffe und Ihre Manieren.
Gute Nacht. Ich gehe und werde Papa bitten, dass er den Zwillingen zusätzlich 8 Tage Ferien bewilligt.
Bitte, bitte gehen Sie nicht fort, Miss Virginia, rief der Geist. Ich bin so mutterseelenallein und unglücklich und ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll. Ich möchte so gerne schlafen und kann es nicht.
Das ist ja Unsinn. Sie brauchen nur ins Bett zu gehen und die Kerze auszupusten. Wach bleiben ist manchmal schwierig, besonders in der Kirche. Aber schlafen ist doch kinderleicht. Sogar die Babys können das. Und die sind gewiss nicht sehr gescheit.
Ich habe seit 300 Jahren nicht mehr geschlafen, sagte das Gespenst traurig.
Und Virginia schlug verwundert ihre schönen blauen Augen auf.
Seit 300 Jahren nicht mehr geschlafen. Und ich bin so müde.
Virginia wurde ganz ernst, und ihre kleinen Lippen zitterten wie Rosenblätter. Sie trat zu ihm, kniete neben ihm nieder und blickte in sein altes, welkes Gesicht. »Armes, armes Gespenst«, sagte sie leise, »haben Sie kein Fleckchen, wo Sie schlafen können?«
»Fern, fern hinter den Fichtenwäldern«, antwortete der Geist mit träumerischer Stimme, »liegt ein kleiner Garten. Dort wächst das Gras hoch und voll. Dort schimmern die großen weißen Schielingssterne. Dort singt die Nachtigall die ganze Nacht. Die ganze Nacht singt sie, und der kühle, kristallene Mond schaut hernieder, und der Eibenbaum breitet seine Riesenarme über die Schläfer.«
Virginias Augen dunkelten in Tränen, und sie barg ihren Kopf zwischen den Händen.
»Sie meinen den Garten des Todes«, flüsterte sie.
»Ja, den Tod. Der Tod muss so schön sein, schön in der zärtlichen braunen Erde zu liegen, wenn das Gras über einem wogt und der Stille zu lauschen, kein Gestern haben und kein Morgen, die Zeit vergessen, dem Leben vergeben, im Frieden sein. Du kannst mir helfen, du kannst die Pforten des Todeshauses für mich auftun, denn um dich ist alle Zeit Liebe. Und Liebe ist stärker als der Tod.«
Virginia zitterte. Ein kalter Schauder durchlief sie, und eine kurze Weile herrschte Schweigen. Ihr war, als läge sie in einem schweren Traum.
Dann sprach der Geist weiter, und seine Stimme klang wie die Klage des Windes.
Hast du die alte Prophezeiung gelesen, die am Fenster der Bibliothek geschrieben steht?
Oh, oftmals, rief die kleine Virginia und sah zu ihm auf. Ich kann sie sogar auswendig. Sie ist in altmodischen Schnörkelbuchstaben gemalt und schwer zu lesen. Es sind nur 6 Zeilen. Wenn's ein güldner Maid vollbringt, Sündenmund zum Beten zwingt, wenn die tote Mandel sprießt, Kindes Mitleidsträne fließt, endlich wird's im Haus dann still. Friede wohnt in Canterville. Aber ich weiß nicht, was das bedeutet.
Es bedeutet, sagte das Gespenst schwermütig, dass du mit mir um meine Sünden weinen musst, denn ich habe keine Tränen, und mit mir für meine Seele beten musst, denn ich habe keinen Glauben. Und wenn du immer lieb und gut und freundlich gewesen bist, wird sich der Todesengel meiner erbarmen. Du wirst im Dunkel schreckliche Gestalten sehen, und teuflische Stimmen werden dir in die Ohren flüstern. Aber sie werden dir nichts zuleide tun, denn gegen die Reinheit eines Kindes vermögen die Höllenmächte nichts.
Virginia antwortete nicht, und der Geist rang wild verzweifelt die Hände, als er auf ihren gesenkten goldenen Scheitel niedersah. Plötzlich stand sie auf, sehr bleich und mit einem seltsamen Leuchten in den Augen. »Ich fürchte mich nicht«, sagte sie entschlossen, »und ich will den Engel bitten, dass er sich deiner erbarmt.« Mit einem schwachen Freudenschrei erhob er sich von seinem Sitze, und ihre Hand ergreifend, beugte er sich mit altväterischer Galanterie darüber und küsste sie. Seine Finger waren kalt wie Eis, und seine Lippen brannten gleich dem Feuer. Aber Virginia zauderte nicht, als er sie durch den dämmerig düsteren Raum führte. Auf die verblichenen grünen Wandteppiche waren kleine Jäger gestickt. Sie stießen in ihre quastengeschmückten Hörner und winkten ihr mit den winzigen Händen, umzukehren. »Kehre um, kleine Virginia«, riefen sie, »kehre um!« Aber der Geist packte ihre Hand noch fester und sie verschloss ihre Augen gegen die Warner. Grässliche Tiere mit Eidechsenschwänzen und Glotzaugen starrten vom geschnitzten Kaminsims nach ihr und raunten, »Hüte dich, kleine Virginia, hüte dich. Kann sein, dass wir dich niemals wiedersehen.« Doch der Geist eilte noch schneller dahin, und Virginia hörte nicht auf die Stimmen. Als sie den Raum durchquert hatten, hielt er ein und murmelte Worte, die sie nicht verstand. Sie öffnete die Augen und sah die Wand allmählich schwinden wie Nebel, und eine weite dunkle Höhle gähnte vor ihr. Ein schneidend kalter Wind raste um sie beide, und Virginia fühlte, wie etwas an ihrem Kleide zerrte.
»Rasch, rasch«, rief der Geist, »oder es wird zu spät.«
Und im nächsten Augenblick hatte sich die Wandtäfelung hinter ihnen geschlossen, und das Gobelinzimmer war leer.